Mattress. What a late pass save.
He got blasted with a straight right.
Jetzt knallt gleich das Dach von der Hütte.
Hier knallt gleich das Dach von der Hütte. Wenn ihr die Stimme kennt, dann wisst ihr, wo wir sind. Mein Name ist Nico Beckspin, bei mir ist Konstantin Eckner und das ist die erste Folge von What the Puck. Und es gibt ein paar Dinge, die wir dazu zu sagen müssen. Erstmal Konstantin, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit hast und schön, dass du Bock hast auf ein neues kleines Projekt mit mir.
Absolut, das ist quasi das Follow-up dann zu unserem Locker-Room-Projekt in der NFL. Jetzt geht's um die NHL.
Genau, und erkläre ich von meinem Standpunkt ein bisschen etwas, was so die Intention dahinter war. Ich habe Konstantin gefragt, hast du Bock mit mir ein Format über die NHL zu machen? Der Grund ist, ich bin ein großer Fan des US-Sports, aber ich bin nie so nah und so tief drin, wie das die Experten sind. Ich glaube manchmal schon weiter, als ich es mir vielleicht selber zugestehe und an manchen Stellen aber auch weiter weg, weil es vielleicht auch ein Tick zu nerdig wird. Und Konstantin ist natürlich allein schon durch Locker Room hier erprobt, mir ein bisschen zu erklären, was los ist gerade in der NFL. Da bin ich natürlich auch ein bisschen näher drin. Aber eine Liebe zur NHL habe ich auch schon mein ganzes Leben, alleine durch familiäre Verbindungen nach Toronto. Deswegen sind die Maple Leafs mein Team, hier gleich das Outing an der ersten Stelle. Aber du hast gesagt, du bist mit dabei, Konstantin. Warum? Was ist deine Faszination für Eishockey?
Schon lange NHL-Fan gewesen, eigentlich schon als Kind, mit den Red Wings damals, Ende der 90er, Jahrtausendwende. Und ja, mittlerweile beruflich eben auch Eishockey-Kommentator bei der letzten Eishockey-WM. Champions Hockey League-Finale war ja erst jetzt vor wenigen Tagen in Zürich, weil ich auch kommentiert habe. Also solche Dinge spielen da eine Rolle. Spengler Cup zuletzt, DEL in der Vergangenheit. Insofern also noch nicht NHL, aber die ganzen anderen Eishockey-Wettbewerbe, die es so gibt, die unser Sportherz hierzulande ja auch irgendwie berühren und deshalb auch immer wieder natürlich der Blick dann, was sich tut auf der anderen Seite des Teiches in der besten Eishockey-Liga der Welt, zumal natürlich auch mit doch einer erheblichen deutschen Präsenz.
Und das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir steigen ein, denn ich möchte gerne um mich herum in der Lage sein, alle vier amerikanischen Top-Ligen abzubilden, um da darüber Insights zu bekommen und zu verstehen, was da los ist. Konstantin hat gesagt, er ist dabei. Und wir haben eine Menge deutscher Spieler, sodass wir auf jeden Fall merken, es passiert mal in den Nachrichten, die Teams sind so ein bisschen da. Ich glaube, die Uhrzeit und der Sport an sich, hier, ich bekomme aus Hamburg, der ist dann doch ein bisschen weiter weg, aber ich will ein bisschen mitkriegen, was in der NHL los ist. Und dafür gibt es jetzt What the Puck und wir machen es nach Tradition auch vom Locker Room. Ich habe 6 Fragen dabei, Konstantin beantwortet sie und dann gehen wir rein. Eine Sache vorher noch, ihr habt das Intro ja sicherlich gehört und jetzt wundert euch vielleicht, Nico Beckspin mit dem rockigen Intro, Konstantin Eckner, schon Gast bei Was ist Rap für dich, auch dem Hip-Hop zugewandt. Eigentlich werden wir da bestimmt nochmal modifizieren, aber Konstantin, wenn man mal ehrlich ist, gerade auf die Bilder, auch wenn ich auf Social Media geguckt habe, es ist dann doch immer noch ein bisschen mehr Rock als Rap, der im Hintergrund läuft, wenn die Leute sich da auf ihr umhauen, ne?
Ist auch so, dass ich finde, so in den Arenen selbst ist Rock immer noch sehr einfach präsent, ja, das stimmt, ja, also so harte Klänge und ich kann es auch verstehen, weil man ja versucht, so ein bisschen dem Publikum einzuheizen, gerade auch in der NHL, ich meine, nicht jedes Publikum ist immer so mit vollem Feuer dabei, entsprechend die Stadion-DJs, Arena-DJs versuchen da auch ein bisschen was und du hast recht, ich finde auch so mit irgendwelchen Treffern und so dann ein bisschen harte Klänge passt an sich schon dazu, also und das war auch eine Zuarbeit von unserem guten Freund Chris Rodriguez.
Wir werden mal sehen, ob wir What the Puck als Format und das Rinto auch noch Hip-Hop machen. Wir lassen NHLer bei NHL sein und werden da auf jeden Fall erstmal reingehen. Und du hast eben gerade schon was angesprochen. Ich habe in meinem Leben jetzt schon die Chance gehabt. Ich glaube, ich war bei 6, 7 Teams, glaube ich, schon mal im Stadion. Und das ist unterschiedlicher, können es nicht sein. Bei den Canadiens ist es jedes Mal, dass der Gegner aus der Halle geschrien wird und bei den Anaheim Mighty Ducks fühlt es sich halt an wie Vorort, genau wie bei den Ottawa Senators, Vorort-Hockey für Familien als Event. Aber wir müssen es ein bisschen einordnen, deswegen so ein erster kleiner Blick von außen, Konstantin, und da müssen wir aufpassen, inwiefern wir euch hier abholen, Leute. Aber wir gehen nämlich mal groß rein. Wie steht es generell um die NHL? Wie würdest du sie im Moment einordnen?
Natürlich als beste Liga der Welt, der Posten und die Position ist ja unangefochten und das wird auch natürlich bei weitem so bleiben. Continental Hockey League ist ja auch nicht mehr ganz so im Fokus, also die quasi russisch-interkontinentale Liga, die auf Position 2 ist, aber momentan eben nicht so die große Rolle spielt aufgrund der politischen Realitäten in der Welt. Also die NHL dahingehend die Nummer 1, aber wenn du eben auch ein US-Sportfan bist vielleicht generell und sagst, ey, irgendwie ich verfolge die NFL, aber jetzt die NFL ist vorbei, jetzt schaue ich vielleicht mehr auf die NBA oder eben auf die National Hockey League. Die NHL unterscheidet sich in einem Punkt eben doch sehr stark, gerade von NBA und das Recht von NFL. Und das ist einfach die Internationalität der ganzen Liga. Sprich, du hast Teams, die sind eben nicht nur voller Nordamerikaner, US-Amerikaner und Kanadier, sondern auch voll Schweden, Russen, Finnen, Tschechen, Deutsche und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, das, was die NHL auch nochmal so spannend macht. Auch vielleicht hierzulande in Europa und in Deutschland speziell, das ist einfach so eine internationale Liga. Also dass so viele gute Spieler, die vielleicht irgendwie mal in jungen Jahren noch hier irgendwo zulande waren bei einem Top-Club in Schweden, der Schweiz oder auch in Deutschland und dann den Sprung gewagt haben und es geschafft haben, sich in der NHL durchzusetzen. Und die Internationalität ist aus meiner Sicht auch das, abseits jetzt von der Liebe zum Hockey, was diese Liga so attraktiv macht und so spannend macht und vielleicht auch so für uns dann die Verbindung schafft. Von hier, von unseren Heimstätten aus, rüber über den Teich.
Ja, ich glaube auch, es ist insgesamt, was das angeht, eine sehr spannende Liga. Auch weil, wie gesagt, wir zum Beispiel mit Leon Dreisaitl einen Top-Spieler haben, der in Deutschland aber gar nicht vielleicht so die Präsenz hat, die er vielleicht verdient hätte. Kommen wir nachher aber auf jeden Fall nochmal dazu, denn wir wollten heute ja ein kleines bisschen aufräumen. Und wir gehen rein in eine Situation in der Liga, die immer so ein bisschen so der Break ist. Es ist nicht mehr ganz die Halbzeit, aber es ist immer da positioniert, wo sich danach Teams auf die Playoffs und auf die zweite und entscheidende Hälfte der Saison koordinieren können. Das ist klassisch eigentlich All-Star-Break-Weekend. Das gab es dieses Jahr aber gar nicht. Kannst du erklären, warum? Und kannst du erklären, was bei diesem Turnier los war? Denn wer Social Media verfolgt hat, hat gemerkt, das wird irgendwie relativ schnell politisch und klassisch Hockeyhauerei. Und das Sportliche ist fast in den Hintergrund gerückt.
All-Star-Games sind ja generell so ein bisschen, wie soll ich sagen, in der Diskussion. Also man denkt darüber nach, will man die wirklich weiter fortführen, will man wirklich weiter All-Star-Games haben? Das ist ja durch die Bank weg, aus meiner Sicht, eine Beobachtung, die ich jetzt zuletzt gemacht habe. Also die National Hockey League ist da nicht eine Ausnahme, nur in dem Fall war es ein bisschen anders. Man hat jetzt nicht gesagt, okay, das All-Star-Game ist irgendwie langweilig, man möchte es nicht mehr machen oder dergleichen, ne? Sondern es ging darum, Four Nations Face-Off als, ich sag mal, Appetizer für die Olympischen Spiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Warum? Weil bei diesen Olympischen Spielen eben die NHL-Stars wieder dabei sein werden. Wer sich ein bisschen mit den Olympischen Winterspielen auskennt, weiß in der Vergangenheit, ja, NHL-Stars teilweise nicht dabei, dann war es wirklich mehr das Turnier der europäischen Spieler, also die in Europa irgendwie aktiv sind oder sonst wo. Und jetzt eben wirklich auch dieses Commitment der NHL zu den Olympischen Spielen hat auch dazu geführt zu sagen, wir machen kein All-Star-Game, sondern wir machen ein Four Nations Face-Off-Tournament mit USA, Team Canada und dann eben zwei eingeladenen Nationen. In dem Fall ist es dann Finnland und Schweden gewesen. Da kann man sich natürlich auch drüber streiten, ja, warum sind es die beiden jetzt gewesen? Ja, warum ist nicht Tschechien zum Beispiel gewesen als amtierender Weltmeister? Wobei da schon die erste politische Kontroverse schon lange vor diesem Four Nations Face-Off zustande kam, nämlich natürlich auch die Abwesenheit von Russland. Ja, Spornaja als mittlerweile nicht mehr Rekordweltmeister, aber immer noch Platz 2 hinter Kanada mittlerweile. Aber die Spornaja, ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft und bei den Olympischen Spielen, eben aktuell ausgeschlossen. Wobei sich da auch Nico in der jungen Vergangenheit ein bisschen was getan hat, weil Luc Tardif, der Weltpräsident des Eishockeys, ja angesprochen hat, dass eigentlich Russland und Belarus, beide Nationen, so schnell wie möglich wieder zurückkehren sollen in das Welteishockey in die internationalen Turniere. Aber das war die erste Kontroverse, aber damit hat es ja nicht aufgehört.
Ja, es ist auf jeden Fall viel Politik an der Stelle, weil es international ist und weil dieser Sport halt auch in diesen Ländern so präsent ist. Es gab aber auf diesem, wie hieß es, Face-Off, Four Nations Face-Off, dann ja noch eine ganz andere Geschichte, dass ich gesehen habe, wie aus heiterem Himmel quasi mit Face-Off die Mannschaften von Kanada und USA sich um andere Dinge als um Eishockey gekümmert haben. Aber es ging am Ende sportlich schon auch um Sieg. Ne? Kannst du zusammenfassen mir nochmal ganz kurz, was da passiert ist und wie es ausgegangen ist? Also wer hat die Siege im K.O. gewonnen?
Das war so ein Round-Robin-Turnier, sprich Vierergruppe. Alle haben mal gegeneinander gespielt. Am Ende USA war Erster, Kanada Zweiter und dann haben die nochmal das Finale ausgespielt, also ein zweites Spiel sozusagen bestritten. Und am Ende hat sich Kanada durchgesetzt und das war ja relativ dramatisch im TD Garden in Boston, weil es stand 2-2 nach regulärer Spielzeit und dann ging es in die Overtime. But he won 12 out of 14 in their opener and he won that one and got a shot off.
Centering pass, McDavid scores! Connor McDavid wins it for Canada! And Jordan Binnington has done it again inside the TD Garden. A finish by McDavid, and it's over. McDavid misses now. The pinch at the blue line's Makar. That keeps the play alive. It goes all the way around to Marner. Two assists tonight for Marner. As he grabs it, finds McDavid, and this is perfect into the top of the net. Just a remarkable tournament. Finished by the game's most talented player. Connor McDavid beats Connor Hellebuck, and Canada wins 3-2.
Neben dem gab es natürlich die politischen Kontroversen. Also Canada gewinnt am Ende mit 3-2 in Overtime. Connor McDavid war der Hauptverantwortliche eben für den letzten Treffer. Wobei, wir werden dann nachher noch über einen der anderen Hauptverantwortlichen auf kanadischer Seite sprechen. Zugleich aber, es gab das Vorrundenspiel in Montreal. Das hat USA gewonnen, 3-1 gegen Kanada, also dann auf gegnerischem Terrain. Bei dem Spiel gab es eben ein paar Kontroversen eben rund um dieses Spiel. Zuvor hatte ja Donald Trump als US-Präsident darüber gesprochen, ja, Kanada ist der 51. Bundesstaat oder wie auch immer. Und als Star-Spangled Banner gespielt wurde, übrigens vorgetragen von einem Offizier der kanadischen Air Force, um eigentlich so ein bisschen völkerverbindend daherzukommen, wurde eine der Nationalhymnen der USA de facto ausgebuht von den kanadischen Fans vor Ort in Montreal. Und dann direkt nach Spielbeginn, das haben viele sicherlich auch online gesehen, gab es ja drei Schlägereien. Die Kachuk-Brüder haben sich vor allem vorgenommen, mal so richtig loszulegen, ausgeteilt gegen Brandon Hagel und Sam Bennett. Die Kachuk-Brüder auf US-Seite wollten sich dann direkt mit den Kanadiern anlegen. Es war politisch sehr aufgeheizt. Jetzt gab es dieses Finale im TD Garden in Boston. Kanadische Hymne wurde gespielt, die halbe Arena hat gebuht, waren viele Kanadier auch vor Ort, aber natürlich die ganzen US-Fans haben auch gebuht durch und durch, weil es eben angefeuert durch den US-Präsidenten ein komplett politisch aufgeladenes Duell zwischen diesen beiden Nachbarstaaten war. Aufgeladener als in der Vergangenheit, weil normalerweise USA gegen Kanada ist eher so, ich sag mal, ein freundschaftliches Rivalenduell. Na, man gönnt sich den Sieg nicht, aber es ist nicht derart brisant.
Ganz interessant, und dass wir auch gleich an der Stelle einsteigen in dieses Format mit so einer Situation, die auch mit der Weltpolitik zu tun hat, die zu Absurditäten führt. Kanada als 51. Staat und so weiter sind halt Dinge, die in dieser Arena nichts zu suchen haben, aber dann dafür zugeführt haben, dass die Jungs sich da schon ganz gut auf den Kopf gehauen haben, was ja auch irgendwie Teil dieses Sports und dann auch der Dynamik und der Aggression ist. Du hast eben einige Namen genannt. Ich denke, da werden wir in den nächsten Wochen auch dafür sorgen, dass wir euch mal hier so ein kleines bisschen vorstellen, wer das ist, was so die relevanten Köpfe sind und warum diese Brüder quasi in diesem Kampf auch gleich in die erste Runde gestiegen sind. Fakt ist, sie haben Sieger des quasi All-Star-Ersatzes, damit dann auch viel Sichtbarkeit dieses Turniers gehabt, was dann auch politische Gründe hatte wahrscheinlich, aber die Rivalry auch so oder so ja sehr intensiv war und das wiederum dann wahrscheinlich medial mehr Erfolg war als die letzten All-Star-Weekends, die sie gemacht haben. Aber alles zur Seite, denn jetzt geht die Saison weiter. Aber was passiert jetzt bis zum Ende? Wo stehen wir gerade? Wo laufen wir hin?
Wir hatten jetzt quasi diesen All-Star-Game-Break nur ein bisschen ausgedehnter und es war so, ich sag mal, eine Mischung. Einerseits konnten sich natürlich einige Spieler ausruhen, aber die jetzt bei den Nationalteams mit dabei waren, gut, die mussten auch quasi fast jeden Tag spielen, insofern. Also ausruhen für diejenigen, die eben wie die deutschen Spieler eben mal nicht beteiligt waren, sondern einfach mal ein paar Tage ihre Knochen zur Ruhe bringen konnten. Wie geht die Saison weiter? Es geht jetzt natürlich in die heiße Phase. Also viele Teams haben jetzt gerade so 54, 55, teilweise sogar 57 Spiele absolviert. Und jetzt geht's rein in die heiße Phase und natürlich in den Kampf um die Top-Spots und um die Wildcard-Plätze, in den Top-Spots in den beiden Divisions, Eastern und Western Conference. Und bis dann zu Playoff-Beginn am 20. April geht's jetzt de facto darum, wer wird sich qualifizieren. Es gibt ein paar, die ganz gut dastehen, aber es gibt natürlich auch ein paar, die so an der Schwelle sind zu den Playoffs. Und da geht's jetzt auch in den nächsten Wochen wirklich um jeden Punkt, sei es du kommst in die Overtime wenigstens und nimmst mal was mit, oder du hast in regulärer Spielzeit mal einen Sieg geholt. Also da werden auch die Fehler umso entscheidender, die man begeht, und die Game Winner umso entscheidender. Zugleich haben wir jetzt auch in den kommenden Wochen, und darauf mal ein bisschen achten, das kann man auch verfolgen, noch ein paar Bestmarken. Ryan Sutter hat ja vor kurzem sein 1500. Spiel absolviert, ist damit der momentan aktive Spieler mit den meisten absolvierten Partien in der NHL und insgesamt historisch betrachtet auf Rang 22 in der Rangliste. Brad Burns von den Carolina Hurricanes könnte auch die 1500 noch erreichen. Nicht in der regulären Spielzeit, aber die Hurricanes kommen sehr wahrscheinlich in die Playoffs. Und natürlich das größte Thema, auf das auch achten, Ovechkin hat momentan 15 Tore Rückstand auf Wayne Gretzky. Also ihm fehlen noch 15 Tore, um den Goal-Rekord, den Torrekord von Wayne Gretzky einzustellen. 16 Tore, um dann vorbeizuziehen an Gretzky. Und die aktuellen Prognosen sind, dass Ovechkin wahrscheinlich in der regulären Spielzeit noch so 15 Tore erzielen könnte. Aber die Washington Capitals, sein Team, wo er auch Kapitän ist, die kommen sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in die Playoffs. Heißt also, er wird in dieser Saison irgendwann die Bestmarke von Wayne Gretzky brechen.
Wahnsinn. Lass uns mal bitte reingehen und mal gucken, denn wir haben ja eine Liga mit 32 Teams. Viele Namen, viele coole Logos, viele tolle Geschichten drumherum. Und ich finde total lustig, dass du vorhin erzählt hast, die Red Wings sind dein Team, weil ich jahrelang mich mit einem Kumpel bei NHL-Hockey quasi mit den Maple Leafs und den Red Wings geprügelt habe. Aber das ist eine Geschichte, die ich nochmal an anderer Stelle erzähle. Um ein bisschen Übersicht zu bekommen und wenn man nicht so drin ist, was sind so also generell die Situationen in den Divisions und welche Teams sind hot? Worauf sollte ich achten?
Man kann natürlich das auch mal ein bisschen nachlesen, jetzt auf den einschlägigen Webseiten, wer da Lust hat, um ein bisschen das Playoff-Rennen zu verfolgen. Ne? Also, du hast die Top-Spots einerseits und dann hast du eben das Wildcard-Rennen andererseits, also das Rennen um die zwei Wildcard-Plätze, was dann hinten raus auch nochmal ein bisschen schärfer wird, normalerweise. Ne? Das kennt man, dass da es dann wirklich um die letzten Punkte geht. Hot sind natürlich vor allem Washington Capitals. Ich meine, die haben 80 Punkte mittlerweile und sind eigentlich, wie ich schon gerade gesagt habe, mit Blick auf Ovechkin, so gut wie sicher in den Playoffs. Also, die müsst ihr jetzt irgendwie komplett einbrechen. Sehe ich nicht, wird nicht passieren. Capitals sind sehr, sehr heiß gelaufen jetzt zuletzt. Und auf der anderen Seite Winnipeg Jets in der Western Conference, 81 Punkte, die wirken sehr, sehr stabil. Und das sollte normalerweise auch dann komplett reichen, vielleicht sogar für Position 1, weil die auch sich schon ganz guten Vorsprung im Westen rausgearbeitet haben. Also Winnipeg und Washington, das sind momentan so die ganz heißen Teams, auf die kann man ruhig achten. Edmonton Oilers, den hat vielleicht, tut die Pause ganz gut, auf die achten wir natürlich auch besonders, weil es eben Leon Dreisaitls Team ist. Die führen aktuell in der Pacific Division 72 Punkte, Vegas Golden Knights haben auch 72. Oilers haben jetzt kurz vor diesem Break verloren gegen Avalanche. Da müssen sie noch ein bisschen strecken, sage ich mal, die Oilers, aber die sollten es normalerweise auch schaffen, weil sie schon ganz komfortablen Vorsprung haben. Und dann ja, geht es eben die Wildcard-Plätze. Ich meine, im Osten momentan zwei Teams aus der Atlantic Division mit Ottawa und Detroit drin. Aber Detroit zum Beispiel hat einen Punkt Vorsprung vor Columbus und Boston. Auch die New Yorker Teams, auf die du ja auch gerne mal achtest, Nico, also die Rangers und die Islanders, noch sehr, sehr gute Chancen mit einem Push hinten raus bis Spiel 82 noch in die Playoffs zu kommen, zumindest sich einen Wildcard-Platz zu erarbeiten.
Und sogar die Canadiens, die ich jetzt auch schon ein paar Mal live gesehen habe, noch mit im Rennen, Pittsburgh auch, Philadelphia auch. Im Osten sieht es auf jeden Fall so aus, als ob die halbe Liga noch, oder fast die ganze Liga noch ein bisschen mitrennen kann, wenn sie denn wollen. Im Westen sind so Teams wie San Jose, die Blackhawks oder Predators schon ein bisschen weiter abgeschlagen. Die werden wir wahrscheinlich innerhalb dieses Formates auch nicht mehr ganz so beachten. Wir werden euch aber auf jeden Fall noch mal so ein kleines bisschen einen Überblick darüber geben in den nächsten Wochen, so vielleicht auch, welche Teams warum, wie relevant sind. Und wenn ihr noch kein Team in der NHL für euch gefunden habt, geben wir vielleicht auch noch ein paar Vorschläge, auf welche Teams man achten sollte. Worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, sind die Spieler aus Deutschland. Und da gib uns mal bitte einen Überblick, Konstantin. Wer spielt in der NHL und wie ist die Lage?
Genau, wir haben ja aktuell die sechs Spieler. Wir müssen vielleicht nicht in jeder Folge dann künftig auf immer jeden Einzelnen eingehen, aber natürlich ist
es. Hast keinen Bock drauf, ne?
Na gut, das Ding ist, ich glaube, wir haben sogar vor dieser Ausgabe kurz drüber gesprochen. Ne? Das ist immer so, also aus deutscher Sicht verstehe ich es komplett. Ne? Wir müssen auf die deutschen Spieler schauen und das ist auch vollkommen wichtig und es ist cool, dass wir aktuell sechs haben. Mein Grubauer spielt ihm keine Rolle mehr. Der war natürlich jahrelang auch noch mit am Start in der NHL. Aber es gibt manchmal so Berichte, die ich lese, dann irgendwie Tim Stützle, Ottawa Senators, hat irgendwie einen Assist gemacht und sein Team hat aber 1-6 verloren und dann frage ich mich, ob das jetzt wirklich entscheidend war, dass er diesen Assist gemacht hat oder whatever. Also natürlich müssen jetzt nicht immer auf alle achten, aber wir haben Leon Dreisaitl Edmonton Oilers, wie schon angesprochen hat, aktuell 83 Punkte. Das heißt, er hat 4 Punkte Rückstand in der Scorerwertung der NHL hinter Nathan MacKinnon. Kann er auch noch aufholen, ne? 4 Punkte ist machbar auf alle Fälle. Oilers, wie angesprochen, stehen gut da in der Pacific Division, führen momentan punktgleich mit Vegas. Moritz Seider bei den Detroit Red Wings auch, da hat er seinen Monstervertrag 2024 unterschrieben, dreht auch gut auf. Red Wings sind stark, passt alles. Lukas Reichel mit Chicago, JJ Peterka mit Buffalo. Ja, die sind in beide letzte jeweils, ne? Also so gesehen in ihrer Conference. Entsprechend, für die läuft es nicht ganz so gut, zumindest was das Team betrifft, dass Reichel mit Chicago hinten drin steckt. Das ist jetzt nicht wirklich überraschend, ne? Also ich glaube, das hätten jetzt die wenigsten, überrascht die wenigsten wahrscheinlich, dass sie da weit hinten drin stecken. Wobei ich mich auch korrigieren muss, Chicago ist in der Western Conference vorletzter, aber was soll's, ne? Aber das ist, ja. Und Buffalo ist letzter in der Eastern Conference, wie dem auch sei. Also die beiden stehen momentan nicht ganz so gut da. Und dann haben wir eben noch Stützle mit Ottawa Senators, die sind so ein bisschen im Mittelfeld unterwegs. Nico Sturm bei den San Jose Sharks, wenn wir über die 6 deutschen Spieler reden. Klar, Sturm muss sich am meisten strecken. Einfach Eiszeit zu bekommen, sich in Position zu bringen, vielleicht aus den hinteren Reihen nach vorn zu arbeiten. Aber die anderen 6, die anderen 5, die stehen insgesamt gut da. Und ich meine auch mit Blick dann auf die Nationalmannschaft zum Beispiel. Wir haben es bei der WM gesehen jetzt im vergangenen Jahr. Wenn du eben dann Peterka, Reichel hast, dann hast du noch Wojciech Starowiak gehabt von Ingolstadt. Das war eine super erste Reihe. Und natürlich dann auch der Blick auf Olympia im kommenden Jahr, wenn dann die NHL-Stars mit dabei sind, wenn dann Dreiseitel mit dabei sein könnte zumindest, dann haben wir schon, also gerade was die Offensive betrifft, schon eine brutal starke erste Reihe mit Peterka, Reichel und Dreiseitel. Zumindest auf dem Papier, wie es am Ende dazu kommen wird, werden wir sehen. Noch ein kleiner interessanter Fakt am Rande. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen das auch 90er-Jahre-Eishockey angesprochen. Und Connor Hellebuck, der ja für Team USA jetzt zuletzt zwischen dem Pfosten stand, ansonsten bei den Jets aktiv ist, wo es ja auch sehr gut läuft, aktuell die meisten Punkte insgesamt, der hat jetzt vor kurzem darüber gesprochen, dass Olaf Kölzig sein großes Idol ist, was ja vielleicht dann auch nochmal diejenigen, die so im 90er Jahre NHL-Eishockey aufgewachsen sind, ja dann vielleicht nochmal ein bisschen warm ums Herz lässt.
Warum, für die, die es nicht wissen?
Ja, Olaf Kölzig hat bei den Washington Capitals gespielt, war deutscher Goalie in der NHL in den 90ern. Und deshalb sage ich, dass Hellebuck darüber spricht, dass Kölzig sein großes Idol ist. Das ist eben auch schön, auch nochmal so ein bisschen Respekt vor dem deutschen Eishockey. Auch wenn Kölzig natürlich sich vor allem in Nordamerika etabliert hat als Größe. Aber das ist sicherlich auch was viele hierzulande erfreuen wird. Und Hellebuck momentan mit 92,5% Safequote, auch mit Abstand der beste Goalie in der NHL über die Saison hinweg. Hat natürlich auch ein starkes Team mit Winnipeg.
Wir enden in jeder dieser Episoden, genau wie auch in den anderen Formaten, auf dem Fußball Locker Room ist, mit dem Spieler, den wir empfehlen wollen, zum Spieler der Woche. Denn wir wollen hier auch natürlich kleine Trikot-Empfehlungen ausdrücken, damit ihr draußen stolz repräsentieren könnt, was ihr mit der NHL verbinden könnt und wollt. Trikots sind aber sehr teuer. Das muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Ich stand in Montreal bei den Canadiens, ich habe glaube ich 3 Spiele bisher schon gesehen und ich stand jedes Mal da vorm Shop, habe mir immer eins ausgesucht und dann hat immer irgendwann mein inneres, irgendwas Vernunftsmensch in mir gesagt, Digi, du kaufst jetzt nicht für 300 Euro ein Trikot, dass du dann in den Schrank hängst und dann sowieso nur höchstens einmal trägst oder so, nur weil du das jetzt hier mitnehmen musst, weil die halt alle so cool aussehen. Aber wir wollen euch trotzdem triggern und deshalb, wer ist dein Spieler der Woche, Konstantin? Welches Trikot hängen wir unter das Dach?
Bouncing puck, Matthews again! Again kicked out! The follow-up stop by Binnington! It's 2019 all over again! Amazing stop here! The U.S. has utilized that high flip several times today. The Canadian defense has had trouble fielding it. There's Matthews, two grade-A golden opportunities in overtime that Binnington has stopped, won the blocker, won the right pad, and then Brady Tkachuk, Binnington stops that too. The U.S. has had all of the great chances. Off the draw, Matthews again! Snatched by Binnington!
Jordan Binnington, und der hat gerade in der Overtime ja 3 Monster-Saves gehabt, jetzt im Finale zwischen Kanada und den USA. Und entsprechend würde ich den jetzt einfach mal auswählen. Zumal, ich meine, die Story war ja dahinter auch, ne? Das Finale war am TD Garden in Boston, wo er 2019 mit den St. Louis Blues in Game 7 ja auch total abgerissen hat. Die haben damals im TD Garden 4-1 gewonnen und damit den Stanley Cup eingetütet, auswärts in Boston gegen die Bruins. Das einzige Problem ist, wir reden über Trikots und das werden wir auch jetzt zukünftig tun in diesem Podcast. Ich habe mal nachgeschaut, ich finde irgendwie kein Nummer 50 Trikot von Team Canada, außer auf eBay, wo ich nicht weiß, ob das irgendwie gefaked ist, um ehrlich zu sein, weil da stand, dass es von dem Four Nations Tournament ist und jetzt schon auf eBay steht. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich mal nachrecherchieren, aber wenn du bei Fanatics reingehst zum Beispiel, findest du zumindest die Nummer 50 St. Louis Blues, Jordan Binnington, du hast natürlich vollkommen recht, gerade wenn man das auch noch importieren muss, dann ist man mal bei 200 Euro aufwärts mit am Start, aber das muss man sich genau überlegen, aber ich sag mal, Binnington mit der Leistung, wie er da einfach den Stil hin rausgezeigt hat in der Overtime und eigentlich dieses Finale wirklich gestohlen hat von den USA, das verdient schon einigen Respekt.
Ja, genau. Würde ich im Zweifel auch so mit reingehen. Der erste Name, den ihr euch quasi mit unter das Dach hängen könnt und auf unserer Reise hier wahrscheinlich auch weiter verfolgen dürft. What the Puck. Das Format, mit dem wir zusammen mit euch die NHL ein kleines bisschen weiter erkundigen wollen und sie auch ein bisschen näher ans Herz bringen wollen. Denn ich muss dir auch sagen, Konstantin, ich freue mich wirklich auf dieses Format, weil ich immer so ein bisschen auf die Tabelle gucke, immer so ein bisschen auf meine Toronto Maple Leafs, aber vielleicht mir manchmal Kontext fehlt. Und deswegen freue ich mich, dass du uns den schaffen wirst, auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt What the Puck. Bis dahin, macht's gut. Danke, Konstantin. Bis zum nächsten Mal.